Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
heute mit
сьогодні з вами
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
سامح زغلول
كريستينا جوز
محمد الطويل
Радіо Салам, Ахбар Ашерслібен у Зальцландкрайс.
Радіо Салам, новини Ашерслібену та Зальцландкрайс.
Радіо Салам, нарихтен фе Ашерслібен у ден Зальцландкрайс. Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 66 Abschiebehaftbefehle vollzogen. Das berichtet das Innenministerium. Im Vorjahr waren es nur 43, davor 29. Nur 654 Mal gelang eine Abschiebung. Demgegenüber standen im vergangenen Jahr 4.711 Ausreisepflichtige. Knapp 5.800 waren es 2023. Hauptgründe für gescheiterte Abschiebungen in Sachsen-Anhalt seien das Nichtantreffen der Ausreisepflichtigen und bürokratische Hürden. Mit der Fertigstellung der ASE Volkstedt ist erst Ende 2026 zu rechnen. Weil eine andere Abschiebehafteinrichtung in Sachsen-Anhalt nicht vorhanden ist, müssen Haftplätze in anderen Bundesländern in Anspruch genommen werden.
Поліція Саксонії-Анхальт минулого року виконала 66 ордерів на депортацію, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. У 2022 році їх було лише 43, а у 2021 – 29. Водночас депортацію вдалося здійснити лише 654 рази, тоді як загалом у 2023 році в регіоні налічувалось 5779 осіб, які підлягали виїзду, а у 2024 році – 4711. Основними причинами невдалих депортацій є відсутність осіб за місцем проживання та бюрократичні перепони. Завершення будівництва депортаційного центру АСІ «Фолькштедт» очікується не раніше кінця 2026 року. Оскільки в Саксонії-Анхальт наразі немає спеціальних установ для отримання осіб перед депортацією, влада змушена використовувати такі установи в інших федеральних землях.
Нафазат аль-шурта фі вілаї Саксонії-Анхальт 66 مذكرة ترحيل في العام الماضي حسب ما ذكرت وزارة الداخلية في العام الماضي لم يكن هناك سوى 43 حالة ترحيل قبل ذلك كان هناك 29 حالة ترحيل ولم تنجح سوى 654 عملية ترحيل في المقابل كان هناك 4711 شخصا مطلوب منهم مغادرة البلاد في العام الماضي في عام 2023 بلغ عددهم 5779 والأسباب الرئيسية لفشل عملية الترحيل في ولاية ساكسوني أنهالت هي الفشل في العثور على الأشخاص المطلوبين لمغادرة البلاد والعقاب البيروقراطي من غير المتوقع الانتهاء من مشروع ASA فوكستات قبل نهاية عام 2026 نظرا لعدم وجود أي مرفق احتجاز ترحيل آخر في ولاية ساكسوني أنهالت يجب استخدام أماكن احتجاز في الولاية الفيدرالية أخرى
Laut Statistischem Landesamt lebten in Sachsen-Anhalt Ende Januar 2024 insgesamt 985 Personen in einer Einrichtung für Wohnungslose. Ein Jahr zuvor waren es noch 1980. Das sei im Bundesvergleich der zweitniedrigste Wert. Als Begründung nennt das Landessozialministerium die Demografie und eine geringe Bevölkerungsdichte. In der Statistik der Wohnungslosen werden aber nur Personen gezählt, die in Einrichtungen untergebracht sind. Es wohnen aber auch Menschen notdürftig bei Verwandten und Bekannten in Parks oder leerstehenden Hallen. Deshalb wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Neben Migration sind Scheidung, Partnerlosigkeit, psychische oder Suchterkrankungen und Armut Gründe für die Wohnungslosigkeit. Besonders betroffen sind nicht nur in Sachsen-Anhalt Frauen unter 25 Jahren. Bei ihnen spielt zusätzlich häusliche Gewalt eine Rolle.
За даними Державного статистичного управління, станом на кінець січня 2024 року, в закладах для бездомних у Саксонії-Анхальт проживало 985 осіб, що значно менше, ніж роком раніше. В той період ця цифра становила майже 2 тисячі осіб. Це другий найнижчий показник серед федеральних земель Німеччини. Міністерство соціальної політики пояснює це демографічними факторами та низькою щільністю населення. Водночас у статистику потрапляють лише ті люди, які перебувають у спеціалізованих установах. Багато бездомних живуть у знайомих чи родичів, у парках або покинутих будівлях, тому реальна кількість таких людей може бути значно вищою. Основними причинами бездомності є міграція, розлучення, відсутність партнера, психічні захворювання, залежності, бідність і безробіття. Особливо вразливими є жінки до 25 років, для яких додатковим фактором ризику є домашнє насильство.
وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون في منشأ المشردين في ولاية ساكسوني-أنهالت 985 شخصا في نهاية يناير 2024 قبل العام واحد كان العدد 1980 وهذه هي ثاني أدنى قيمة في ألمانيا وتشير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العوامل الديموغرافية وانخفاض الكثافة السكانية كأسباب ومع ذلك فإن الإحصاءات المتعلقة بالمشردين تشمل فقط الأشخاص الذين يعيشون في المؤسسات ويعيش الناس أيضا في مساكن مؤقتة مع الأقارب والأصدقاء في الحدائق أو في القاعات الفارغة ومن المفترض وبالتالي أن هناك عددا كبيرا من الحالات غير المبلغ عنها بالإضافة إلى الهجرة فإن الطلاق وعدم وجود شريك والأمراض العقلية والاندماج والفقر أو البطالة هي أسباب للتشرد تتأثر النساء تحت سن 25 عاما بشكل خاص وليس فقط في ولاية ساكسوني-أنهالت ويلعب العنف المنزلي أيضا دورا في قضيتها.
Ende Februar jährte sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum dritten Mal. In Sachsen-Anhalt gehen mittlerweile 6600 Menschen aus der Ukraine einer Arbeit nach. 5.700 von ihnen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 900 in einer geringfügigen Beschäftigung. Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist für viele Unternehmen auch das Arbeitskräftepersonal aus der Ukraine interessant, welches dem Arbeitsmarkt perspektivisch zur Verfügung steht. Neben 6.000 Arbeitslosen nehmen aktuell 2.600 Personen an Integrationskursen, 1.100 Menschen an berufsbezogenen Sprachkursen und 270 Ukrainerinnen und Ukrainer an Arbeitsmarktprogrammen teil.
Наприкінці лютого виповнюється 3 роки від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У Саксонії-Анхальт наразі працюють 6600 громадян України, з яких 5700 мають соціальне страхування, а 900 зайняті на неповний робочий день. З огляду на демографічну ситуацію в регіоні, українські працівники є важливим ресурсом для місцевого ринку праці. Крім того, у Саксонії-Анхальт офіційно зареєстровані 6 тисяч безробітних українців. Водночас 2600 осіб проходять інтеграційні курси. Більше тисячі навчаються на професійно орієнтованих мовних курсах, а 270 беруть участь у програмах з працевлаштування.
في نهاية شهر فبراير شباط مرت الذكرى الثالثة لبدء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. يعمل الآن 6600 شخص من أوكرانيا في ولاية ساكسوني-أنهالت، 5700 منهم موظفون وخاضعون لتأمينات اجتماعية و900 في وظائف هامشة. وفي ضوء التطور الديموغرافي في ولاية ساكسوني-أنهالت، فإن العدد من الشركات المهتمة أيضا بإمكانات القوة العاملة من أوكرانيا. والتي ستكون متاحة لسوق العمل في المستقبل وبالإضافة إلى 6000 عاطل عن العمل يشارك حالياً 2600 شخص في دورات التكامل و1100 شخص في دورة اللغة المرتبطة بالعمل ويشارك 270 أوكرانياً في برنامج سوق العمل.
Alle Kinder und Jugendlichen im Salzlandkreis sollen in der Schule kostenlos zu Mittag essen können. Diesen Mahlzeitappell richtet die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten an alle Parteien. Dabei gehe es um Chancengleichheit. Geld dürfe nicht über die Teilnahme an einer warmen und gesunden Mahlzeit entscheiden. Eine ausgewogene Ernährung von Kindern und Jugendlichen sollte dem Staat etwas wert sein. Immerhin entlastet eine gesunde Ernährung langfristig sogar das Gesundheitssystem.
Профспілка працівників харчової промисловості, гастрономії та готельного бізнесу закликала політичні партії Саксонія-Анхальт запровадити безкоштовні гарячі обіди для всіх школярів у Зальцванському районі. Це питання розглядається як частина боротьби за рівні можливості для дітей. На думку профспілки, фінансове становище родини не повинно визначати, чи отримає дитина доступ до здорового харчування. Крім того, в довгостроковій перспективі збалансоване харчування може навіть знизити навантаження на систему охорони здоров'я.
ينبغي أن يتمكن جميع الأطفال والشباب في منطقة زالسلاند من تناول الغذاء في المدرسة مجانا ويسعى اتحاد الأغذية والمشروبات والتموين إلى توجيه هذا النداء وقت الوجبات إلى جميع الأطراف أن الأمر يتعلق بالفرصة المتساوية لا ينبغي أن يكون المال هو العامل الحاسم في ما إذا كان بإمكان الاستمتاع بوجبة دافئة وصحية أم لا يجب أن يكون النظام الغذائي متوازن للأطفال والشباب ذا قيمة للدولة وبعد كل هذا فإن اتباع نظام غذائي صحي يخفف العبء على نظام الرعاية الصحية على مدى طويل.
In Sachsen-Anhalt werden die Rosenmontagsumzüge auch in diesem Jahr stattfinden, darunter auch in den Städten Dessau, Aschersleben und Halle. Allerdings werden die Sicherheitsstandards angezogen. Konkrete Details werden aber nicht bekannt gegeben, um möglichen Tätern kein Wissen zu bieten.
Цього року у Саксонії-Анхальт традиційні карнавальні ходи на Розенмонтах останній понеділок перед Великим постом знову відбудуться. Серед міст учасників – Десау, Шерслебен і Галі. Проте заходи безпеки будуть суровішими, хоча конкретні деталі не розголошуються, щоб уникнути можливих ризиків.
في ولاية ساكسونيا-أنهالت سوف تقام مسيرات يوم الورود مرة أخرى في هذا العام. وتشمل هذه المدن ديساو وأشرسليبن وهالة ومع ذلك أصبحت معايير السلامة أكثر صرامة ومع ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل ملموسة من أجل تجنب تقديم أي معلومات لمرتكبي الجريمة المحتملين
Wir haben im letzten Monat hier unsere Aktionswochen Nie wieder ist jetzt Aschersleben, wieder das Vergessen eröffnet. Wir haben vor unseren Toren des Aschersleben das Schloss Holm. Wir wissen alle, wie viele Menschen aus Holm nach Bernburg verbracht wurden und dort umgebracht wurden. Deshalb ist es so wichtig, dass es solche Theater gibt, die Sie diesem Thema annehmen, die dieses Thema vermitteln und uns immer wieder daran erinnern, dass eben wirklich nie wieder jetzt ist.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Salam. Am Mittwoch, dem 19. Februar, war ich mit meiner Kollegin Christina Dölösch und meinem Kollegen Chris Thomas Schrader im Bestehornhaus und wir haben uns gemeinsam ein Theaterstück angesehen. Selten hat mich ein Theaterstück so beeindruckt und gedanklich beschäftigt wie dieses. Ausradiert hieß das Stück und die Darsteller waren junge Menschen aus Weimar. Das Stück entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen Stellwerk Junges Theater, dem Lernort Weimar e.V., der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und dem Kunstfest Weimar im Rahmen des Projektes Beredtes Schweigen. Doch die jungen Künstler, die an diesem Tag auf der Bühne standen, wollten nicht schweigen, sondern erinnern. Sie wollten erinnern an die vielen, meist unbekannten und bis heute namenlosen Opfer, der nationalsozialistischen Eugenikverbrechen.
Eugenik von edler Abstammung oder edel geboren ist eine in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ganz Europa weit verbreitete Lehre zur Verbesserung des biologischen Erbguts des Menschen.
Gemeinsam hat das Theaterkollektiv Lebenswege von Opfern der Zwangssterilisierung und NS-Euthanasie recherchiert. Die Opfer bekamen Namen. Diese Namen wurden zwar mitunter auf Wunsch von Hinterbliebenen geändert, die Geschichten aber nicht. So stehen diese Namen gleichzeitig für alle, die auf der Grundlage des im Juli 1933 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisiert wurden. Es will auch an die Menschen erinnern, die aus ihren Familien gerissen wurden und oft unter ungeklärten Umständen in sogenannten Heil- und Erziehungsanstalten ums Leben kamen oder spurlos verschwunden sind.
Tötungsanstalten im Rahmen von T4 waren unter anderem Grafeneck in Baden-Württemberg, Brandenburg in Brandenburg an der Havel, Hartheim in Oberösterreich, Sonnenstein in Pirna-Sachsen, Bernburg in Bernburg an der Saale und Hadamar bei Limburg in Hessen.
Der erste Lebensweg erzählt von einer Frau, die in jungen Jahren an Kinderlähmung erkrankt war.
Ida Werner an das Gesundheitsamt in Weimar. Wie mir vom Gesundheitsamt in der Verhandlung am 23. März mitgeteilt wurde, sollen Zweifel darüber entstanden sein, ob ich aufgrund von § 1 Absatz 1d des Gesetzes zum Schutze der Erbkrankheit des deutschen Volkes vom 18. Oktober 1935 eine Ehe eingehen dürfe. Die von Herrn Dr. Mink-Kröpke daraufhin vorgenommene Untersuchung hat einwandfrei ergeben, dass ich zur Ehe tauglich bin. Ich habe zwar als Kind die englische Krankheit gehabt, die aber unmöglich als eine Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Körperliche Missbildung leichter Natur fallen aber keineswegs unter die Bestimmungen des Erbgesundheitsgesetzes. Da ich Ende des Jahres zu heiraten beabsichtige, bitte ich jetzt schon um Ausstellung des Ehetauglichkeitszeugnisses. Heil Hitler, Ida Werner.
Ich bitte die Verlobten, die beide in Weimar wohnhaft sind, einmal vorzuladen und bei Fräulein Ida W. festzustellen, ob es sich bei ihr um das angegebene Leiden handelt. Unter Umständen käme Unfruchtbarmachung wegen schwerer erblicher körperlicher Missbildung aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Frage. Ich bedauere sehr, dass Sie nicht selbst den Antrag auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsgericht gestellt haben. Ich möchte Sie bitten, auf Nachkommenschaft zu verzichten, auch wenn mein Antrag beim Erbgesundheitsgericht nicht durchgehen sollte. Meine Ansicht bedeutet für Sie sicher einen großen persönlichen Verlust und ein Opfer. Sie müssen dieses aber der Volksgemeinschaft bringen, die Ihnen dies auch dankt. Heil Hitler, Dr. Waldemar Freienstein, Erbgesundheitsgericht Jena. Die 1916 geborene ledige Stenotypistin Ida W. in Weimar ist wegen schwerer erblicher körperlicher Missbildung unfruchtbar zu machen. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt die Staatskasse.
Aber Ida Werner setzt sich zur Wehr.
In einer Zeit, in der die meisten sich nur heimlich etwas getraut haben, hat sie vielleicht nicht darüber nachgedacht, sondern schlicht gehandelt. Einfach so. Ich glaube, sie war es einfach gewohnt, sich für sich selbst einzusetzen, für sich zu kämpfen,
dafür ein unter diesen Verhältnissen normales Leben führen zu können,
eine Familie zu haben,
Mutter zu sein.
Es wird bekannt, dass Ida Werner schwanger ist. 9. August 1938.
Geburt einer Tochter.
Nochmal. Passeinzug, Passsperre, eventuell Fahndung. Ida Werners neue Adresse wird herausgefunden.
OP von Ida Werner am 23. März 1939. Hier verliert sich ihre Spur.
In der zweiten Recherche geht es um die Geschichte von Rudolf und seiner Nichte Renate.
Die Eltern von Theo Sommer waren bei vielen Ärzten. Alle Ärzte meinten, der Junge wird nicht älter als 8 oder 9 Jahre. Verdacht auf Polio.
Als Renate 1 Jahr und 4 Monate alt ist, werden die Eltern mit ihr bei Professor Ibrahim, dem Direktor der Jena Kinderklinik, vorstellen.
Professor Ibrahim stellt, als Renates Eltern mit ihr bei ihm in Jena vorstellen werden, eine Anzeige gemäß
Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
an das Gesundheitsamt, dass Renate verdächtigt wird, an angeborenem Schwachsinn zu leiden.
Stopp, Moment mal. Dr. Ibrahim? Der berühmte, hoch angesehene Kinderarzt Professor Dr. Yusuf Ibrahim? Ja, Sie hören richtig. Die Namen Yusuf Ibrahim trug jahrelang die Kindertagesstätte im Aschersleben Stadtpark.
Er notiert sich unter anderem, Renate ist blond und kräftig, normal gebaut und lebhaft, doch schreit, läuft und steht sie nicht.
Renate sollte lange in einer Anstalt untergebracht werden.
Weimar liegt Bad Blankenburg und das Anamnesenstift als Heim für Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung. Ab Anfang der 1920er Jahre bis 1945 begehen dort zwei verantwortliche Schwestern, Ida Xylias und Frieda Lätsch, systematisch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kindesmisshandlung, schwerste Verwahrlosung und Mord an über 300 hilflosen Kindern. Zahlreiche Rechnungen über Kindersärge belegen, dass nicht nur die beiden beschuldigten Diakonissen über die Gräuel im Anna-Luisen-Stift Bescheid wussten. Neben verschiedenen Fuhrunternehmen, Tischlereien und Bestattern wussten auch der Bürgermeister und andere Honoratioren Bad Blankenburgs, die im Vorstand des Stifts saßen, Bescheid.
Der zarte und freundliche Theo hat in seinem bisherigen Leben kaum schulische Erfolge erzielt. Er ist ein höflicher und glücksamer Mensch.
Kann ich rechnen? Kann ich schreiben? Kann ich lesen? Wie heißt der Führer? Antwort! Hauptstadt von Deutschland? Antwort!
Und der folgsame Junge, der gerne aus dem Fenster schaut, verlässt willig seinen Fensterplatz, wenn sie ihn ermahnen.
Solche Ermahnungen kommen regelmäßig, da SS- und SA-Angehörige häufig im Viertel unterwegs sind.
16. Mai 1942. Theo war erstaunlicherweise, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits 28 Jahre alt ist, nicht auf dem Radar der Gesundheitsbehörde. Ihr fragt euch sicherlich, ob man sich also doch verstecken oder untertauchen konnte. Naja, das war schwierig. Wenn man Menschen in seinem Umfeld hatte, die einen nicht direkt angezeigt haben, eventuell.
Theo Sommer überlebt dank seiner Mutter sowie allen Familienmitgliedern und Nachbarn der Unterbringung in National-NS-Eugenik ausgerichteten Heimen, Kliniken oder Anstalten. Er hält sich fern vom lockenden Fensterplatz und überlebt. Alle verlassen sich Zeit seines Lebens darauf, dass der nette und freundliche Theo stets tut, was man ihm sagt. Theo ist ein liebevoller und genügsamer Mensch. Er lebt sein ganzes Leben im Haus der Familie. Als sich seine Mutter nicht mehr um ihn kümmern kann, wird er innerhalb der Familie von Generation zu Generation weiter betreut. Zuletzt von seinem Neffen, einem jüngeren Bruder von Renate und seiner Frau in liebevoller Zuwendung. Davon gibt ein ihm gewidmetes Fotoalbum Auskunft, das innerhalb der Familie als unsere Theologie bezeichnet wird. Theo überlebt all seine Geschwister und wird 94 Jahre alt. Mit Theo hatten wir immer viel Spaß. Alle liebten Theo.
Ein weiteres Opfer der damals propagierten Rassenhygiene wurde das kleine Mädchen Erika.
Erika Hase kam im Januar 1936 in Weimar auf die Welt. Als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter. Unehelich geborene Kinder standen damals automatisch unter amtlicher Vormundschaft und waren dadurch dem Zugriff durch den NS-Staat direkt ausgegrenzt. Erika hatte das Glück, mit Charlotte Schölze eine liebende Pflegemutter zu bekommen. 1938 denunzierte eine Mitarbeiterin der Weimarer Gesundheitsbehörde Erikas leibliche Mutter Elsbeth als verworfene und abgrundtief gemeine. Ich kann nicht befürworten, dass das Kind Hase in der Familie Schölze bleibt. Das Kind hat durch die Mutter ungünstige Erbanlagen. Die Mutter ist sittlich minderwertig. Gerade das Zusammenleben mit den beiden deutschsprachigen Kindern bedeutet bei einem weiteren Verbleib im Haus der Pflegeeltern eine Gefahr für die deutschsprachigen Kinder. Ihre Klassenlehrerin merkt an, dass das Kind oft ungehörig sei. In Hadamar wurden 1943 sogenannte Mischlingskinder, auf die der Staat Zugriff durch das Fürsorgesystem hatte, gesammelt.
Am 1. September 1939 rollte die Aktion T4 an. Unerwünschte Mitglieder der Gesellschaft wurden als nutzlose Esser und Schmarotzer angesehen. Bis 1941 fielen ihr 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen zum Opfer. Auch solche Patienten ohne deutsche Staatsangehörigkeit und solche, die nicht deutschen oder artverwandten Blutes waren, sollten gemeldet werden. nach und nach verbreitete sich sowohl in der Bevölkerung als auch in den Pflegeanstalten das Wissen über die T4-Aktion. Und zunehmende Unruhe sowie offener Widerstand keimten auf.
So äußerte sich der Bischof von Münster, Clemens August von Gade.
Noch hat Gesetzeskraft der Paragraph 211 des Reichsstrafgesetzbuches,
wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft. Hier handelt es sich um Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern. Wenn man den Grundsatz aufstellt, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden.
Du sollst nicht töten!
Kurz nach Erikas Ankunft in Hadamar schreibt ihre Pflegeschwester einen Brief an den Anstaltsleiter.
Wie lange muss das Kind in der Anstalt bleiben? Darf sie ihre eigenen Sachen tragen? Dürfen wir noch Kleider und Spielsachen schicken? Darf das Kind wenigstens einmal im Jahr besucht werden? Meiner Mutter ist es leider nicht möglich, selbst zu schreiben, da sie seelisch vollkommen herunter. Also haben sie aber mit einer unglücklichen Mutter, die sehnsüchtig auf ein paar Zeilen wartet.
Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Pflegekind Erika Hase heute in der hiesigen Anstalt verstorben ist. Die Überführung der Leiche kann zurzeit nicht erfolgen. Im Falle einer Feuerbestattung bitten wir um die sofortige telegrafische Überweisung von 300 Reichsmark.
Die Hadamarer Liste von Erikas Habseligkeiten ist das Fassbarste, was von Erika selbst noch bekannt ist.
Ein Mäntelchen, zwei Paar Schuhe, ein Paar Hausschuhe, drei Paar Strümpfe, vier Paar Söckchen, ein Paar Handschuhe, ein Ledertäschchen, ein Schulranzen mit Inhalt, sechs Höschen, ein Taschentuchbehälter mit 10 Taschentüchern, sechs Kleider, sechs Mäntel, ein gestricktes Jäckchen, eine Mütze, eine Puppe, zwei Bänder, zwei Halstücher, zwei Schürzen, eine Bluse.
Die Arbeit mit den Ereignissen während der dunkelsten Zeit in Deutschlands Geschichte ging auch an den Mitwirkenden des Theaterstückes nicht spurlos vorbei. Steffi Heine, die künstlerische Leiterin und Begleiterin des Theaterprojektes, gab den jungen Schauspielern und Schauspielerinnen Raum, ihre eigenen Gedanken auf die Bühne zu bringen und Fragen zu stellen.
Nicht in Worte fassen. Ich meine, wie können Menschen über andere Leben so bestimmen und wie können andere da mitziehen und das für gut verheißen? Wie geht das? Wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht.
Ich frage mich, wenn jemand jetzt nicht so mutig ist, was dann? Also sind jetzt nur die Menschen mutig, die sich für etwas einsetzen, die für etwas kämpfen? Wann fängt Mut an? Wann hört Mut auf?
Ich fühle mich nicht schuldig. Ich kenne niemanden aus dieser Zeit. Alle Familienmitglieder, die potenziell von dem Eugenikverbrechen gewusst haben könnten, sind gestorben, bevor ich überhaupt mit ihnen darüber hätte reden können. Und die andere Hälfte habe ich eh nie kennengelernt. Ich fühle mich alles andere als schuldig. Ich fühle mich erdrückt, geschlagen, machtlos und hilflos, allein und traurig. Wieso haben alle so getan, als hätten sie nichts mitbekommen? Oder wieso haben sie das akzeptiert, was sie gesehen haben? Wie geht das?
Waren Individuen oder die Gesellschaft schuld am Holocaust? Hätte das Ganze auch ohne Hitler funktioniert?
Wie kann es sein, dass ein einzelner Mensch so idealisiert wurde, dass ihm das ganze Land folgt?
Oder war es bequem, die eigene Verantwortung abzugeben?
Was, wenn die Deutschen den Krieg gar nicht verloren hätten?
Wie sähe unsere nationale Identität aus, hätte es die NS-Zeit nicht gegeben?
War die Angst, selbst betroffen zu sein, so vorherrschend, dass keiner mehr etwas unternommen hat? Oder gab es einen Punkt, an dem die Menschen gemerkt haben, dass es zu spät ist?
Glaubt wirklich jemand, dass die Nazis in der Vergangenheit etwas Gutes getan haben?
Ab wann ist man eigentlich ein Nazi? Und was ich mich auch immer frage, zu was wäre ich fähig gewesen, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte? Was, wenn meine Familie zu den Tätern gehörte? Will ich das überhaupt wissen?
Kann man sich erinnern, ohne sich immer schuldig fühlen zu müssen?
Nach den letzten Worten des Theaterstückes war es für eine Weile still im großen Saal des Bestornhauses. Wahrscheinlich gingen die Besucher ihren eigenen Gedanken nach und versuchten, die Fragen für sich zu beantworten. So jedenfalls ging es mir. Beeindruckt war ich auch von der Intensität, mit der die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen dieses Stück auf die Bühne brachten. Im wahrsten Sinne des Wortes nachgezeichnet wurden die Lebenswege von Ida, Erika, Theo und Renate von der Grafikerin Anke Zapf. Nach dieser bewegenden Aufführung luden Steffi Heiner und Julia Heinrich von der Theaterleitung und Matthias Püschel von der Aschersleben Kulturanstalt noch zu einem Gedankenaustausch ein.
Ich glaube leider, dass es jetzt nach wie vor immer noch sehr viel Hass, Angst, Entfremdung und Spaltung in der Gesellschaft gibt. Und dass es, glaube ich, der einzige Weg ist, eben im Gespräch zu bleiben, aufeinander zuzugehen. Oder das zumindest zu versuchen, dass das einfach ein Weg sein kann. Aber ich finde immer schwierig, sowas gegeneinander aufzuwerten. Ich glaube, dass sollte man auch nicht tun. Aber es ist, glaube ich, gut, dahin zu gucken und zu sehen, das könnte wieder passieren. Weil ich glaube, es ist möglich. Also Menschen sind, glaube ich, zu schlimmen Dingen fähig. Und ja, vielleicht aufpassen, dass man dann, wenn man nicht mehr so weit davon entfernt ist, nicht wieder da landet.
Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie wir alle reagieren würden, wenn das so wäre. Aber ich meine, wenn man nicht Mut ist, muss man aber nicht noch ein Schwein sein.
У середу 19 лютого в Ашерсвебенському Бестерхорн Хаус відбулася документальна театральна постановка «Aus Retiert», присвячена маловідомим сторінкам нацистських євгенічних злочинів. Вистава створена театральним колективом «Штельверк» «Театр з Веймара» у співпраці з проєктом «Проєкт Іль». Базувалася на біографічних матеріалах жертв примусової стерилізації та програм ефтаназії, а також на графічному романі художниці Анки Зап. Протягом років сотні тисяч людей з інвалідністю, психічними чи фізичними особливостями, а також тих, хто не вписувався в нацистські уявлення про норму, примусово стерилізували або вбивали. Однак їхня історія довгий час залишалася забутою, а визнання цих людей жертвами нацизму було відкладене на десятиліття. Постановка вражала своєю візуальною виразністю за допомогою документальної колажної техніки на живих ілюстраціях, що проєктувалися на сцені. Глядачі змогли глибше зануритися в долі жертв та усвідомити масштаб трагедії. Після вистави відбулося обговорення, під час якого глядачі мали змогу поспілкуватися з акторами та творчою групою. Подія була частиною освітньої ініціативи Bildungsagenda NC Unrecht, яку підтримують фонд Erinnerung, Verantwortung und Zukunft та Федеральне міністерство фінансів Німеччини. Ця вистава не лише віддала шану забутим жертвам, а й нагадала про важливість пам'яті та критичного осмислення історії, щоб подібні злочини більше ніколи не повторилися.